Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Die Party ist wegen der Pandemie zu Ende, vor allem in den Clubs. Die Tempel für elektronische Musik sind lahmgelegt. Aber Musik wird ja dennoch produziert und über neue elektronische Musik wird auch weiterhin geschrieben. Allerdings ist auch dieser Markt problematisch. Magazine wie Spex gibt es derzeit gar nicht mehr und Groove nicht mehr als Print, sondern nur noch als Digitalausgabe. Wie die Zukunft aussehen kann, diskutieren derzeit Menschen aus der ganzen Welt in Workshops, die unter anderem vom Goethe-Institut finanziell unterstützt werden. Global Groove, so der Titel der Veranstaltung, findet noch bis Freitag statt. Eine der Organisatorinnen ist Laura Aha, Mitarbeiterin bei Groove. Und ich habe sie vor der Sendung gefragt, Frau Aha, wenn die Clubs geschlossen haben, keiner tanzen kann, wozu oder wer braucht dann überhaupt noch Texte über elektronische Musik?
Ja, das ist eine Frage, der wir uns die letzten Wochen auch beschäftigt haben. Natürlich, seit die Pandemie losging, worüber sollen wir jetzt schreiben, wenn nichts passiert sozusagen. Aber es kommt ja nach wie vor sehr viel Musik raus auf der einen Seite. Also die KünstlerInnen sitzen ja zu Hause und viele produzieren sehr viel gerade so. Also das ist auf jeden Fall inhaltlich, passiert da noch sehr viel. Und auch auf der anderen Seite gab es ja so viel darüber zu berichten, wie die Clubs jetzt eben damit umgehen, dass sie nicht öffnen können. Also es ging jetzt vor allen Dingen viel um strukturelle und finanzielle Dinge, die einfach hinter der Industrie stehen. Eher solche Fragen, wie können KünstlerInnen jetzt gerade trotzdem noch ihren Lebensunterhalt bestreiten? Und es haben sich ja auch neue Formate entwickelt, wenn man jetzt über United We Stream zum Beispiel nachdenkt, die Streaming-Konzerte und jetzt eben auch unser Projekt. Also es sind ja aus diesem Stillstand auch neue Sachen erwachsen. Deswegen gibt es da schon noch genug zu erzählen, würde ich sagen.
Das heißt, Global Groove ist auch aus der Pandemie entstanden oder gab es die Idee schon vorher?
Also ich denke, wir hätten die Idee, dass wir gerne internationaler in Austausch gehen würden. Die ist schon sehr lange bei uns präsent, weil wir natürlich auch wissen, dass unsere Perspektive auf die Szene natürlich sehr limitiert ist, dadurch, dass wir alle weiß sind und in Deutschland leben. Aber ich denke, also man kann schon sagen, dass die Pandemie uns das jetzt vor allen Dingen erst ermöglicht hat. Also natürlich diese Kollaboration mit dem Goethe-Institut wäre, glaube ich, ohne die Pandemie wahrscheinlich nicht zustande gekommen, jetzt erstmal so schnell.
Dafür konnte man sich bewerben. Sie haben, glaube ich, aus 170 Bewerbungen 10 ausgewählt. Wie haben Sie das gemacht?
Oh, das war sehr schwer. Also wir haben ja in unserer Ausschreibung geschrieben, dass wir vor allen Dingen aufstrebende JournalistInnen ansprechen wollten aus dem globalen Süden. Und waren dann doch echt total überwältigt. Einerseits bei der schieren Anzahl, eben genau 170 Bewerbungen aus der ganzen Welt halt auch tatsächlich, aber auch bei der Qualität. Also man muss schon echt sagen, fast alle BewerberInnen, die wir bekommen haben, waren schon extrem weit und haben sehr viel mitgebracht. Letzten Endes war das oft natürlich, also lässt sich so schwer sagen, auch vielleicht eine Bauchentscheidung. Wir haben natürlich geschaut, dass wir möglichst breit gestreut haben, was jetzt die Region angeht, wo die BewerberInnen herkommen. Und natürlich auch darauf geachtet, dass es gendermäßig ausgeglichen ist.
Also Frauen, Männer fast gleich?
50-50? Ja, 50-50.
Echt? Wow.
Ich glaube schon, ja.
Und wie ist es dann, wie muss ich mir das vorstellen? Also dann erklären aber doch wieder westlich geprägte Journalistinnen und Journalisten den Menschen aus den anderen Teilen der Welt, wie das so funktioniert mit dem Schreiben über elektronische Musik?
Nein, also wir sträuben uns ganz stark gegen dieses Erklären und dieses Lehren. Also deswegen haben wir es auch nicht irgendwie, es war so ein Wort wie so Sommerakademie oder sowas stand im Raum, aber wir wollten halt ganz bewusst nicht sagen, dass wir eine Akademie machen, wo wir Menschen aus anderen Regionen was beibringen, sondern wir begreifen das eher als eine Austauschplattform, weshalb wir die ganzen Workshops jetzt eben auch so gestalten, dass wir dann am Schluss immer in die Diskussion gehen, dass wir das irgendwie ein Netzwerk geschaffen, uns halt gegenseitig unsere Erfahrungen austauschen und alle voneinander lernen. Das ist eigentlich so das Ideal, was wir damit verfolgen.
Und wie sind die Erfahrungen weltweit ähnlich desaströs, sage ich mal, die Situation für Musikjournalisten?
Ja, also man muss ja natürlich sagen, dass wir einfach, was die Infrastruktur angeht, trotz allem natürlich in Europa noch ganz gut aufgestellt sind. Es gibt ja immer noch irgendwie Förderprogramme. Jetzt zum Beispiel in Berlin gab es ja auch sehr viel für Freelancer, sofort so eine Soforthilfe vom Staat und solche Dinge. Das ist natürlich in anderen Ländern, wo es oft auch noch nicht mal überhaupt professionelle Musikmedien, die über einen Blog oder irgendein Fernsehen hinausgehen, gibt, natürlich überhaupt nicht gegeben. Also uns eint schon gerade alle tatsächlich diese Situation, dass halt Kultur nicht richtig stattfinden kann und dass dadurch halt auch die ganzen Orte und KünstlerInnen bedroht sind. So, das ist gerade schon so ein gemeinsames Thema, was wir teilen. Aber es ist natürlich in den Ländern sehr unterschiedlich, auch inwiefern die von der Pandemie natürlich betroffen sind.
Aber ein paar Sachen finden ja statt. Also es finden ja illegale Raves beispielsweise statt. Welche Haltung haben Sie dazu? Da muss man ja auch eine zu finden irgendwie. Wie positionieren Sie sich da?
Also wir haben uns da bei Groove ganz klar positioniert. Also es gab ja zum Beispiel diese vermeintliche Rave-Demo auf dem Kanal, wo irgendwie Partys gefeiert wurden. Also wo man demonstrieren wollte dafür, dass es die Partys weiterhin geben soll. Aber dann wurden halt eben Abstandsregeln nicht eingehalten. Und ich persönlich finde es kontraproduktiv. Also ich meine, ich verstehe natürlich als Musikfan den Drang, dass man das jetzt gerne auch weiterhin erleben möchte. Und natürlich fällt mir das auch schwer. Aber ich glaube, wir schaden eigentlich nur der ganzen Kulturlandschaft, wenn wir halt irgendwie das unprofessionell machen. Weil es gibt ja auch Konzepte, die jetzt gerade entwickelt werden. Wie können wir das halt auf legale und verantwortungsbewusste Weise wieder öffnen und dann eben halt auch dafür sorgen, dass die Clubs und die Veranstaltungsorte auch wieder Geld verdienen können. Und das wird natürlich dann ja, von einigen wenigen, die sich da verantwortungslos verhalten, wird dann natürlich auch der Ruf der ganzen Szene so ein bisschen in den Dreck gezogen. Und das ärgert mich, ehrlich gesagt, ziemlich.
Kann ich mir vorstellen. Jetzt noch mal ganz kurz vielleicht einfach aber zur Jobperspektive. Künstlerinnen und Künstler auch im elektronischen Bereich, die vermarkten sich ja inzwischen ganz wunderbar selbst. Also Instagram, Social Media. Brauchen die noch Musikjournalistinnen und Musikjournalisten? Also wo ist da für ihren Bereich, sage ich mal, die Möglichkeit zu sagen, wir sind wichtig, auch nach der Pandemie, ohne Pandemie?
Ja, es ist interessant, dass Sie dieses Social-Media-Thema ansprechen, weil das wird tatsächlich auch heute ein Workshop sein, über den wir sprechen. Also einerseits, was das für uns bedeutet als JournalistInnen, aber auch, wie wir da quasi mit umgehen, dass eben genau wie Sie sagen, natürlich die Leute ihre eigene Plattform haben. Also ich sehe das ein bisschen anders, weil ich glaube, die Leute haben natürlich ihre Plattform, aber man ist ja auch bekanntermaßen sehr in seiner Bubble. Also es ist einfach auch schwierig, über seine eigene Bubble hinaus bekannt zu werden, wenn man nicht auch woanders stattfindet. Deswegen glaube ich schon nach wie vor, dass es für KünstlerInnen wichtig ist, auch in Magazinen vorzukommen, zumal es oft auch ganz praktische Gründe hat, wenn jetzt zum Beispiel es um Visa-Anfragen geht, irgendwie um Künstlervisa, wenn jetzt DJs in ein anderes Land reisen, dann wird da sehr oft noch gefragt, ob sie irgendwo in ein Magazin vorgekommen sind, um halt auch zu legitimieren, dass sie tatsächlich künstlerisch arbeiten.
Der Vorwurf, dass der oft nicht so kritisch wird, geschrieben oder verfasst ist, weil natürlich auch diese Musikmagazine werbefinanziert sind, den wird es natürlich auch immer geben am Ende des Tages. Oder?
Ja, das ist tatsächlich auch interessant, dass Sie das jetzt sagen, weil da haben wir auch die zweite Woche unserer Workshops, die jetzt gerade stattfindet, beschäftigt sich ganz explizit mit solchen ethischen Fragen. Also einerseits eben die Interessenkonflikte, die besonders im Musikjournalismus natürlich groß sind, weil es einfach einerseits irgendwie eine prekäre Branche ist und Leute halt einfach auch sehr eng im Kontakt stehen mit Labels, mit Agenturen. Da gibt es halt einfach finanzielle Abhängigkeiten. Das kann man auf jeden Fall nicht leugnen. Das steckt halt einfach in der Branche drin.
Laura Aha, neben Christopher Cornels, eine der Organisatorinnen von Global Groove, einer mehrtägigen Workshop-Reihe zusammen mit dem Goethe-Institut, die sich mit dem Thema Schreiben über elektronische Musik und der Zukunft des Musikjournalismus beschäftigt. Frau Aha, danke für das Gespräch und viel Erfolg noch.
Ja, vielen Dank.